Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Der polnische Ministerpräsident Tusk ist mit dem internationalen Karlspreis ausgezeichnet worden. Der 53-Jährige wurde in Aachen für seine Verdienste um die europäische Einigung geehrt, 2 Jahre nach den Konflikten in Polen um den EU-Vertrag von Lissabon. Bundeskanzlerin Merkel würdigte Tusk als überzeugten und überzeugenden Europäer. Beide sehen die Schuldenkrise und Angriffe auf den Euro als Bewährungsprobe, die Europa weiter zusammenschweißen müsse.
Es ist die wichtigste Auszeichnung für Verdienste um die europäische Einigung, die Donald Tusk, der polnische Ministerpräsident, heute in Aachen entgegennahm, der Karlspreis. Als Patriot und großer Europäer wird Tusk geehrt, in einem Festakt, der in eine Zeit der Krise für Europa und seine Währung fällt. Tusk versteht die Krise aber auch als Chance. Ich möchte sagen, dass die Stunde Europas erst jetzt schlägt und die Fähigkeit, Krisen zu überwinden, wird der beste Beweis hierfür sein. Dieser Einschätzung schloss sich die Bundeskanzlerin in ihrer Laudatio auf den Preisträger an, mahnte aber zugleich, das Ausmaß der Euro-Krise nicht zu unterschätzen.
Sie ist die größte Bewährungsprobe, die Europa seit 1990, wenn nicht sogar in den 53 Jahren seit Verabschiedung der römischen Verträge zu bestehen hat. Diese Bewährungsprobe ist existenziell. Sie muss bestanden werden. Gelingt das nicht, dann sind die Folgen für Europa und darüber hinaus unabsehbar.
Eintrag ins Goldene Buch der alten Kaiserstadt. Es war ein kurzes Programm, das Donald Tusk in Aachen absolvierte, mit Rücksicht auf die Gefühle der immer noch trauernden Polen, die bei dem tragischen Flugzeugabsturz von Smolensk ihren Präsidenten und Teile der Staatsführung verloren haben. So blieb der Jubel auf der Straße verhalten. Es waren die kleinen Gesten der Landsleute, die heute in Aachen zählten.
In Nordrhein-Westfalen zeichnet sich nach der Landtagswahl noch kein Regierungsbündnis ab. Führende FDP-Politiker erteilten heute Gesprächen mit SPD und Grünen über eine Ampelkoalition eine Absage, jedenfalls zum jetzigen Zeitpunkt. Sie begründen ihre Ablehnung damit, dass beide Parteien auch mit der Linkspartei sprechen wollen. Allerdings sagte FDP-Landeschef Pinkwart, seine Partei sei nicht grundsätzlich gegen ein Bündnis mit SPD und Grünen. Rot-Grün hat allein keine Mehrheit im Landtag in Düsseldorf.
Farbenspiele vor dem Düsseldorfer Landtag. Gibt es eine Ampelkoalition oder doch ein anderes Bündnis? Erst hat die FDP gesagt, Gespräche nur, wenn Rot-Grün nicht mit der Linken redet. Definitiv keine Gespräche über eine Ampelkoalition, heißt es dann heute Mittag. Und am frühen Abend will die FDP doch irgendwie wieder gesprächsbereit sein, unter bestimmten Bedingungen.
Ich erkläre hier für die nordrhein-westfälische FDP erneut, dass wir gesprächsbereit sind unter der Maßgabe, dass SPD und Grüne der linksextremen Partei endlich eine klare Absage erteilen.
SPD und Bündnis 90 Die Grünen hatten gestern nach ihrem ersten Sondierungsgespräch erneut betont, dass sie sowohl mit der FDP als auch mit der Linken reden wollen. Die Forderung der FDP für die Grünen nicht nachvollziehbar.
Die FDP hat offensichtlich immer noch nicht ihr Wahlergebnis realisiert. Die haben nicht zugelegt, die sind abgewählt. Und deswegen sind das Muskelspiele von jemandem, der weit davon entfernt ist, Bedingungen stellen zu können. Und das zeigt den Realitätsverlust der FDP.
Die SPD hat die Äußerungen der Liberalen zur Kenntnis genommen, wie ein Sprecher sagte. Ungeachtet dessen sollen in den kommenden Tagen offizielle Einladungen für Sondierungsgespräche an die FDP und die Linke verschickt werden. Morgen treffen sich Rot-Grün zu einem zweiten Gespräch, wo sie darüber beraten wollen, wie es weitergeht.
Die Justiz in Leipzig soll künftig alle Ermittlungen und Strafverfahren gegen Bundeswehrsoldaten im Auslandseinsatz übernehmen. Das Bundesjustizministerium bestätigte entsprechende Planungen. Bislang sind in der Regel Staatsanwaltschaft und Gerichte am Wohnort der Soldaten zuständig. Fälle, die das Völkerstrafrecht berühren, sollen weiterhin vom Generalbundesanwalt in Karlsruhe verfolgt werden. Katholische, evangelische und orthodoxe Christen haben heute auf dem ökumenischen Kirchentag Himmelfahrt gefeiert. Tausende kamen dazu in der Münchner Innenstadt zusammen. Vorausgegangen waren der Feier getrennte Gottesdienste der Konfessionen. In ihren Predigten riefen die Bischöfe zu mehr Gemeinsamkeit auf und zur Neubesinnung angesichts der Missbrauchsfälle innerhalb der Kirche.
Wir In getrennten Gottesdiensten feierten heute Vormittag evangelische, katholische und orthodoxe Gläubige Christi Himmelfahrt. Münchens Erzbischof Marx rief darin zu einem Neuaufbruch der Kirche auf. Die Notwendigkeit dafür sei besonders in den letzten Wochen und Monaten deutlich geworden.
Der christliche Glaube ist keine Beruhigungstablette, sondern eine Anregung, manchmal auch eine Aufregung, auch für uns selber.
In der Ökumene ist von Neuaufbruch nur wenig zu spüren, denn ein gemeinsames Abendmahl gibt es immer noch nicht. In der anschließenden ökumenischen Feier auf dem Odeonsplatz vereinbarten die drei Bischöfe zwar symbolisch einen Tag der Schöpfung als künftigen gemeinsamen Feiertag, die Spaltung von evangelischer und katholischer Kirche bleibt aber weiter offensichtlich.
Wir brauchen auch in beiden Kirchen ein deutlicheres Gefühl dafür, dass Menschen unter der Spaltung der Kirche leiden. Vor allen Dingen in den konfessionsverschiedenen Familien, aber nicht nur dort. Denn die Spaltung der Kirche, so wie wir sie heute haben, ist ein Skandal.
Auf dem Münchner Messegelände wurde heute über das Thema Missbrauch diskutiert. Die Beauftragte der Bundesregierung forderte mehr Aufklärung und eine bessere Beratung.
Wir haben hier Beratungsstellen, die gut arbeiten, die aber alle viel zu wenig Kapazitäten haben. Fortbildung ist ein ganz wichtiges Thema. Das geht durch alle Institutionen durch, aber hat natürlich auch mit allen zu tun, die in dem Bereich mit Kindern und Jugendlichen arbeiten.
In der zweiten Gesprächsrunde morgen geht es dann um die Missbrauchsfälle in der katholischen Kirche.
Mehr zum Kirchentag und den Auftritt von Margot Käßmann bei uns unter tagesschau.de. Vor Hunderttausenden Pilgern hat Papst Benedikt XVI. Heute im Wallfahrtsort Fatima eine Messe gefeiert, der Höhepunkt seines viertägigen Portugal-Besuchs. Fatima gehört zu den wichtigsten Wallfahrtsorten der katholischen Kirche.
Die Reise ins Herz der portugiesischen Frömmigkeit. Für einen Papst, der Glauben und Vernunft zusammenbringen will, ist das eine Gratwanderung. Denn Fatima, der Wallfahrtsort, steht für Wunderglauben. Für die Sehnsucht nach dem Geheimnisvollen und vor allem für eine innige Beziehung zur Jungfrau Maria, die hier 1917 den Hirtenkindern erschienen sein soll. Seither ist die Wallfahrt nach Fatima der Höhepunkt eines jeden Jahres für die Kirche in Portugal und ihre Haupteinnahmequelle. Benedikt XVI. Besucht also ein Land, bei dessen Gläubigen persönliche Anbetung weit mehr zählt als theologisches Denken. Aber seine Predigt ist weniger mystisch als moralisch. Während die Menschheit auf dem schäbigen Altar des Egoismus von Rasse, Nation, Ideologie, Gruppe oder Individuum opfert, ist die Mutter Gottes vom Himmel gekommen, um Gottes Liebe in den Menschen zu entzünden. In einer Bastion des Volksglaubens und der traditionellen Bußübungen ist diese Mahnung ungewöhnlich modern, wenn sie auch nicht so deutlich ausfällt wie zu Beginn der Reise, als der Papst den sexuellen Missbrauch in der Kirche klar verurteilte.
Im Kampf gegen die Ölkatastrophe im Golf von Mexiko soll nun versucht werden, das Hauptleck am Meeresgrund mit einer kleineren Stahlkuppel abzudichten. Der Behälter wurde bereits in die Tiefe abgesenkt. Unklar ist, wann er platziert werden kann. Ein erster Versuch mit einem größeren Behälter war zuvor gescheitert. Nach dem Sinken der Ölplattform Deepwater Horizon vor 3 Wochen strömen täglich etwa 700 Tonnen Rohöl ins Meer.
Während beim Hauptleck der Einsatz eines zweiten, kleineren Auffangcontainers verschoben wurde, bauen Einheiten der Küstenwache einen Damm gegen das Öl. Hier und an 10 weiteren Stellen, wo Hurricane Katrina Schneisen in die fragilen Strände schlug. Gleichzeitig setzt BP weiter auf Chemikalien, die die Ölteppiche an der Oberfläche und unten am Leck zersetzen und von den Stränden fernhalten sollen. Doch neue Erkenntnisse alarmieren inzwischen auch Politiker in Louisiana, dessen Gouverneur fordert nach einem Erkundungsflug über die bedrohten Küstenstreifen von BP endlich wissenschaftliche Erkenntnisse zur Unbedenklichkeit des eingesetzten Mittels vorzulegen. Uns besorgt die Tatsache, dass man das Öl durch all diese Lösungsmittel nicht mehr an der Oberfläche sieht, heißt ja nicht, dass es ungefährlich ist für das Ökosystem. Die giftigen Lösungsmittel bringen aber vermutlich eine zweite Gefahr mit sich, warnt der Gouverneur. Das zersetzte Öl sinkt auf den Grund und scheint dort unsichtbar und ungehindert von Strömungen und Flut an Land geschoben zu werden. Der Versuch von BP und Behörden, die riesige Öllache mit noch nie dagewesenen Chemiemengen zu zersetzen und damit
auch für die Öffentlichkeit weitgehend unsichtbar zu machen, könnte sich durchaus als tragischer Fehler erweisen. Immer mehr Wissenschaftler und Politiker fürchten nicht nur eine schleichende Vergiftung der gesamten Nahrungskette, sondern auch, dass das zersetzte Öl unter Wasser an Land kommen könnte und damit alle schwimmenden Barrieren schlichtweg unterläuft.
Bei dem Flugzeugabsturz in Libyen gestern ist mindestens ein Deutscher ums Leben gekommen. Das Auswärtige Amt schließt nicht aus, dass noch mehr Bundesbürger unter den insgesamt 103 Opfern sind. Eine aus Südafrika kommende Maschine war beim Landeanflug auf den Flughafen von Tripolis am Boden zerschellt.
In Thailand geht die Armee gegen Regierungsgegner vor. In der Nähe eines besetzten Geschäftsviertels in Bangkok waren Schüsse zu hören. Während der Unruhen wurde ein Führer der Oppositionsbewegung von einer Kugel getroffen. Die Streitkräfte haben mittlerweile begonnen, das Viertel abzuriegeln. Die sogenannten Rothemden kündigten an, jeden Räumungsversuch zu widerstehen. Thailands Ministerpräsident Apisit hat inzwischen sein Angebot zurückgezogen, Wahlen schon im November abzuhalten.
Bei den 63. Filmfestspielen von Cannes hat der Wettbewerb um die Goldene Palme begonnen. Als erster Beitrag ging der Film Chongqing Blues des chinesischen Regisseurs Wang ins Rennen. Für Aufsehen in Cannes sorgte das Fehlen eines Mitglieds der Festivaljury. Der iranische Regisseur Panahi wird von der Regierung in Teheran an der Ausreise gehindert.
Natürlich sind es auch in diesem Jahr die großen Hollywood-Stars, die das Publikum nach Cannes ziehen. Doch Filme wie Wall Street von Oliver Stone oder Robin Hood, sie laufen außer Konkurrenz. Der erste Beitrag im eigentlichen Wettbewerb zeigt heute, dass das Festival sich nicht dem Massenkino verschreiben will. Der chinesische Regisseur Wang Xiaoshuai präsentiert mit seinem Film Chongqing Blues ein Familiendrama aus seiner Heimat. Ein chinesischer Seemann versucht, das Leben seines Sohnes zu begreifen, der von der Polizei bei einem Raubüberfall getötet wurde. Ein Film über das Unverständnis zwischen den Generationen, aber auch ein Plädoyer für Offenheit und Grenzüberschreitung, für chinesische Verhältnisse gewagte Botschaften. Und genau für solche Botschaften wollen die Filmfestspiele werben. Wir alle hier kämpfen für die Meinungsfreiheit und wir tun das jeden Tag. Und so war auch die Eröffnungsgala gestern Abend nicht nur die große Show von Cate Blanchett und Russell Crowe, sondern auch ein politischer Appell. In der Jury blieb demonstrativ ein Stuhl für den iranischen Regisseur Jafar Panahi frei. Er sitzt in Teheran wegen Regimekritik in Haft. Der Forderung, Panahi freizulassen, wollen die Filmfestspiele Nachdruck verleihen.
Die deutsche Fußballnationalmannschaft ist mit einem Sieg gegen Malta in die WM-Vorbereitung gestartet. Genau einen Monat vor ihrem ersten Turnierspiel in Südafrika gelang dem DFB-Team in Aachen ein 3:0.
Für Bundestrainer Joachim Löw war es zumindest vom Ergebnis her ein gelungener WM-Test. Deutschland in der Anfangsphase sehr schwungvoll, mit hohem Tempo und dem Führungstreffer durch Kakao nach 16 Minuten. Das erste Länderspieltor des Angreifers vom VfB Stuttgart. In der Folge jedoch vergab die DFB-Auswahl leichtfertig viele Möglichkeiten gegen das zweitklassige Malta, die 27.000 Zuschauer in Aachen unzufrieden zur Pause. Erst nach knapp einer Stunde brachte ein Doppelschlag die Entscheidung. Zunächst war es erneut der starke Kakao, der auf 2:0 erhöhte. Kurz darauf zwang Podolski den Malteser Cicluna zu einem spektakulären Eigentor. 3:0. Ohne die Spieler des FC Bayern München und Werder Bremen dazu fehlte Kapitän Michael Ballack. Morgen reist die Mannschaft nach Sizilien ins erste Trainingslager für die WM.
Und nun die Wettervorhersage für morgen Freitag, den 14. Mai.
Ein Tief bestimmt weiter das Wetter in Mitteleuropa und in den angrenzenden Regionen. Am stärksten regnet es in den kommenden Tagen vom Balkan über Österreich bis nach Polen, bei uns vor allem im Südosten. In der Südhälfte regnet es heute Nacht mancherorts, in Bayern zum Teil ergiebig, in den Höhenlagen des Schwarzwalds schneit es. In der Nordhälfte ist es meist trocken. Im Laufe des Tages verlagert sich der Regenschwerpunkt vom Süden in die Mitte. Im Nordwesten ist es trocken und es kommt stellenweise auch mal die Sonne raus. Im Norden und Nordosten schwacher bis mäßiger Wind, sonst weht er meist nur schwach. Heute Nacht 8 Grad in Berlin und 2 Grad im Nordwesten. Am Tag 7 Grad im Vogtland und 14 Grad an der Oder. In der Nacht zu Samstag regnet es an der Ostsee ergiebig, am Samstag im Südosten und an den Küsten. Sonst neben dichten Wolken hier und da etwas Sonne. Am Sonntag regnet es im Osten und Südosten kräftig, dabei ist es windig, sonst nur einzelne Schauer, Richtung Nordwesten sonnige Momente. Auch am Montag schauert es gebietsweise, daneben auch etwas Sonne.
Wir melden uns wieder mit einer Kurzausgabe der Tagesthemen in der Halbzeitpause um 21.20 Uhr mit Susanne Holst.